Ich möchte noch zu Anfang mit uns beten. Lieber Herr, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass heute Morgen der die Botschaft geschrieben hat, im Mittelpunkt steht. Nicht der Botschafter, um den geht es nicht, Herr, sondern das, was du dem Petrus in diesen Brief hineindiktiert hast. Ich möchte dich bitten, dass das, was heute Morgen gesagt wird, tief ins Herz geht, dass es belebt und dass es die Geschwister ermutigt, Herr, ihren Glauben zu leben und zu bezeugen. Darum bitte ich dich. Amen. Ja, in der Einleitung hat das Harry ja schon angeschnitten. Heute soll es um den Glauben gehen. Du hast dich vielleicht schon selbst immer wieder dabei erwischt, dass du sagst, ja, ich glaube, oder du erzählst anderen, ja, ich glaube an den Herrn Jesus. Aber ist dir eigentlich bewusst, was das für ein Glaube ist? Und ganz besonders, wie kostbar dieser Glaube ist. Darum soll es heute Morgen gehen. Die Predigt ist einfach überschrieben. Sie heißt, unser Glaube ist kostbar. Er ist sehr kostbar. Wir beginnen ja heute mit einer neuen Predigtreihe. Es ist eigentlich eine Fortsetzung, denn wir machen im zweiten Petrusbrief weiter. Vermutlich wurde der zweite Petrusbrief kurz vor seinem Märtyrertod in Rom geschrieben. Und der Gedanke, dass Petrus hier seinen Abschiedsbrief geschrieben hat, der hat mich ziemlich berührt, muss ich sagen. Denn die Botschaft des Petrus, die wir in den letzten Wochen gehört haben, die hat mich verändert und ich habe diese Botschaft liebgewonnen. Bevor Harry und ich diesen ersten Petrusbrief durchgepredigt haben, war das Bild von Petrus und vielleicht auch für euch, für mich jedenfalls, ein etwas anderes. Das war der Petrus, der immer ein bisschen geboldert hat in den Evangelien, der vorausgehen wollte, der Jesus dreimal verleugnet hat und zu dem Jesus aber auch gesagt hat, du bist der Fels, auf diesen will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt im ersten Petrusbrief, da haben wir einen reifen Christen kennengelernt, einen Christen, der viel Verantwortung übernommen hat, der für seinen Glauben gelitten hat, der Apostel war. Und er hat uns mit seinem Brief, also uns Gläubigen, viel Trost mitgegeben auf unserem Glaubensweg. Dieser zweite Brief des Petrus ist wie auch der erste Brief an die jüdischen Fremdlinge in Zentralasien in der Zerstreuung gerichtet. Der Inhalt ist eine Fortsetzung des ersten Briefs. Allerdings, wenn man sich beide Briefe vergleichend anschaut, geht es vom Trösten im ersten Petrusbrief rüber zum Warnen. In seinem ersten Brief hat Petrus viel über das Leiden der Gläubigen gesprochen. Dieses Wort findet man im zweiten Brief eigentlich gar nicht mehr. Stattdessen findet man eine Warnung, nicht auf die Irrtümer der Ungläubigen hereinzufallen, weil diese Endzeit, in der wir jetzt leben, durch viele Irrlehren gekennzeichnet ist und sein wird. Im Überblick enthält der zweite Petrusbrief für uns drei Ermahnungen. Die erste Ermahnung ist die Heiligen sollen im Glauben verharren. Die zweite, wir sollen Irrlehrer und deren Verführungen ablehnen. Und die dritte Ermahnung ist die, Spötter, die Wiederkunft des Herrn Jesus leugnen, denen sollen wir gar nicht zuhören. Der zweite Petrusbrief ist dem Judasbrief in gewissen Aspekten ähnlich. Der Unterschied zwischen dem Brief des Judas und dem zweiten Petrusbrief hier ist folgender. Petrus spricht in seinem Brief hauptsächlich über die Verdorbenheit dieser Welt. Judas spricht über die Verdorbenheit der Kirche, also diesen Bereich, der den Namen des Herrn Jesus eigentlich auf die Fahne geschrieben hat und eigentlich den Namen des Herrn verkündigen soll. Und in beiden Briefen finden wir immer wieder oder hören wir immer wieder über die Abtrünnigkeit. Ich lese uns zu Beginn aus 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Es sind nur zwei Verse. Und es gibt einen ganz zentralen Punkt, um den es heute geht, diesen kostbaren Glauben. Wir wollen uns mit drei Fragen beschäftigen. Die erste Frage ist, wer schreibt diesen Brief? Wer ist der Verfasser? Die zweite, an wen richtet sich dieser Brief? Wer sind die Empfänger? Und drittens, was wünscht Petrus den Empfängern? Erstens, wer schreibt diesen Brief? Es ist recht einfach. Vers 1 beginnt damit. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Simon, das ist sein Geburtsname. Das ist der Name, den Simon von seinen Eltern erhielt. Das ist sein menschlicher Name. Und wir wissen, bevor Simon zum Glauben gekommen ist, war er ein menschlicher, ein sündiger Mann. Er war ein rauer Fischer. Doch Jesus trat in sein Leben und Jesus war es auch, der ihm neues Leben schenkte. Ein Leben in Vergebung. Ein Leben als Kind Gottes, als Christ. Und er gab ihm auch einen neuen Namen. Das ist der zweite Name hier. Petrus. Er nannte ihn Petrus. Das bedeutet, das wissen wir, der Fels. Denn dieses Werk, das Petrus tun sollte, und auch die anderen Apostel, das sollte zum Felsen, zur Grundlage der weltweiten Gemeinde Jesu werden. Das finden wir auch in Epheser 2, Vers 20, da steht, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Also das Fundament sind Apostel und einer davon war Petrus, Propheten und auch der Eckstein natürlich selbst, Jesus Christus. Simon schreibt diesen Brief an uns nicht nur als Privatperson. Er schreibt ihn als neuer Mensch, der er ist in Christus Jesus. Er schreibt diesen Brief als Petrus, als der Fels, auf den der Herr seine Kirche bauen möchte. Wer ist Petrus? In Vers 1 lesen wir, wer das eigentlich in seinen eigenen Augen ist. Er beschreibt sich hier selbst. Da steht nämlich Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Der Petrus sieht sich also hier als Knecht Jesu. Er weiß, er gehört sich nicht selbst. Er gehört dem Herrn Jesus. Er ist das Eigentum von ihm. Er ist sein Besitz. Petrus ist ganz und gar seinem Herrn Jesus Christus unterworfen und er lebt auch nur zu diesem einen Zweck, nämlich als Sklave Jesu, der den Willen seines Herrn zu tun hat und ihm zu gehorchen hat. Petrus war nämlich das genau in erster Linie, ein Knecht oder auch Sklave Jesu Christi. Wir wissen, bis ins hohe Alter diente er nicht nur sich selbst, sondern er erfüllte die Befehle seines Herrn. Und er stand ihm alle Zeit zu Diensten. Alle Zeit. Darf ich dich heute Morgen fragen, ob du das auch über dich sagen kannst? Was wäre, wenn du heute Morgen gefragt würdest? Was wäre deine erste Angabe in Bezug auf dich selbst? Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Was ist dein Lebensmotto? Wie sieht es aus in deinem Leben? Würdest du sagen, ich bin ein Knecht Jesu Christi? Kannst du so von dir sprechen? Bist du ein Diener oder eine Dienerin Jesu? Bist du sein Eigentum? Bist du ihm völlig unterworfen, völlig seinem Willen unterstellt? Gehorchst du ihm? Dienst du ihm? Lebst du, um deinem Herrn zu gefallen oder auch seinen Willen zu erfüllen? Ist das in deinem Leben so oder ist es anders? Petrus schreibt hier, er ist ein Knecht Christi. Doch, er fügt noch was hinzu. Er ist ein ganz besonderer Knecht Christi, mit einer besonderen Funktion und auch Stellung. Petrus schreibt den Brief nicht als Privatperson, sondern als Knecht und Apostel Jesu Christi. Apostel bedeutet Gesandter. Das heißt, Petrus schreibt diesen Brief als Gesandter. Er schreibt ihn als Stellvertreter oder auch als bevollmächtigten Sprecher Jesu. Petrus möchte gleich zu Beginn seines Briefes den Lesern mitteilen, das ist ihm scheinbar wichtig, dass er den Brief nicht einfach als Simon schreibt. Das ist kein Schreiben, was aus ihm kommt, sondern dieses Schreiben ist vom Herrn Jesus persönlich. Er schreibt in Vers 1, dass der alte Simon jetzt Petrus ist, ein Knecht und ein Apostel. Das heißt, wer einen Apostel hört, hört in dem Moment Jesus selbst. Ein Apostel ist der bevollmächtigte Sprecher des Herrn. Christus spricht durch ihn. Und wenn der Herr Jesus selbst durch diesen Brief zu uns spricht, ich denke, dann sollten wir das sehr ernst nehmen, was hier steht in diesem Brief, oder? Wir lesen hier eigentlich die Worte des Herrn. Petrus selbst war nur Botschafter. Er hat diese Worte weitergegeben. Und so auch wir, wenn wir Sklaven oder Knechte des Herrn sind, dann wollen wir sein Wort nicht nur hören, sondern es auch tun, wie es der Petrus auch tat. Wie wir wissen, ich habe es euch vorhin ja schon gesagt, schreibt Petrus diesen Brief am Ende seines Lebens. Jesus hatte ihm schon lange zuvor prophezeit, dass er einen Märtyrertod für den Herrn sterben würde. Das lesen wir in Johannes Kapitel 21, Vers 18. Da steht, Jesus spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Ja, und der Petrus, der musste diesen Weg tatsächlich gehen. Laut Überlieferung wurde Petrus unter dem Kaiser Nero hingerichtet. Sein genaues Todesdatum ist nicht bekannt. Es liegt zwischen 65 bis 67 nach Christus. Er starb vermutlich durch Kreuzigung. Es gibt ja verschiedene Legenden, ich sage es bewusst, aber man weiß es nicht ganz genau. Ich habe ein bisschen geguckt und was gefunden in Wikipedia. Da wird darauf hingewiesen, da gab es einen Clemensbrief. Der ist nach circa zwischen 90 und 100 nach Christus geschrieben worden. Und der Clemens, der schrieb das in Rom. Und er hat in diesem Brief das vorbildliche Leiden des Petrus und des Paulus herausgestellt, dem viele Christen gefolgt sind. Und das Zitat möchte ich euch vorlesen. Er schreibt: Wegen Eifersucht und Neid sind die größten und gerechtesten Säulen verfolgt worden und haben bis zum Tode gekämpft. Petrus, der wegen ungerechtfertigter Eifersucht nicht eine und nicht zwei, sondern viele Mühen erduldet hat und der so, nachdem er Zeugnis abgelegt hatte, gelangt ist an den ihm gebührenden Ort der Herrlichkeit. Und wenn in dieser Zeit von Zeugnis ablegen und dann zur Herrlichkeit gelangen geschrieben wurde, dann hieß es immer, es war ein Märtyrertod. Also das ist sicher. Also schreibt Petrus hier tatsächlich seinen Abschiedsbrief. Wir erinnern uns, wie viel hat Petrus im ersten Brief darüber geschrieben, dass man treu sein soll im Leiden und in der Verfolgung. Und dass er das nicht nur gepredigt hat, er musste es auch selbst durchleben. Sein Leben und auch sein Dienst am Werk Jesu war echt bis an sein Lebensende. Er ging für den Herrn in den Tod und er wusste es ganz genau, dass es soweit ist, als er diese Zeilen schrieb. Denn in Kapitel 1, Vers 14 und 15 schreibt er darüber. Da steht: Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Hier sehen wir es. Petrus steht am Ende seines Lebens. Er schreibt einen letzten Brief. Und er schreibt diesen Brief in der Gewissheit, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Er weiß, es dauert nicht mehr lange und dann wird er in den Tod gehen für seinen Herrn. Und er möchte mit diesem Brief noch ein letztes Mal die Leser, auch uns, an die wichtigen Dinge erinnern, die er gelernt und auch gelehrt hat. Darum schreibt er diesen Brief. Das ist sein Herzensanliegen. Und deshalb ist dieser Brief auch für uns ein kostbares, wertvolles Vermächtnis, durch das Jesus Christus selbst durch Petrus zu uns spricht. Ja, also das war die erste Frage. Wer schreibt diesen Brief? Es ist dieser Apostel Petrus, der Knecht Jesu Christi, der kurz vor seinem Ende steht. Zweitens, an wen richtet sich dieser Brief? Oder auch, ja, wer sind jetzt die Empfänger? Lesen wir nochmal Vers 1. Da steht: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wir erfahren hier keine Adresse irgendeiner Gemeinde. Auch, wie es manchmal so ist, Personen oder Namen werden uns hier nicht genannt. Aber wir wissen, es handelt sich wieder um ein Rundschreiben. Später in Kapitel 3 erhalten wir nämlich dazu einen Hinweis. Kapitel 3, Vers 1. Da steht: Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Also dieser zweite Brief geht an dieselben Menschen, die auch den ersten Brief damals empfangen haben. Wir wissen, wer diese Menschen waren. Gemäß 1. Petrusbrief 1, Vers 1 waren das die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Also es ist eine recht große Gegend in Kleinasien gewesen und es waren einige Gemeinden, an die dieses Rundschreiben ging. Er stellt uns diese Gläubigen jetzt aber in Vers 1 nochmal genauer vor, denn er schreibt an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. An wen schreibt also Petrus? An alle, die den gleichen kostbaren Glauben wie er selbst empfangen haben. Er schreibt also an Gläubige, nicht an Leute, die irgendeinen Glauben haben, die irgendetwas glauben, sondern nur an solche, die einen gleichen kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. So schreibt er. Wen meint er hier mit uns? Er nennt keinen Mitverfasser seines Briefes. Also muss, wenn er hier schreibt, mit uns jemand anderes gemeint sein. Das finden wir eigentlich in Vers 16 aus dem Kapitel 1. Da steht, Vers 16 bis 18, da spricht er auch wieder von wir und da wird es jetzt genauer erklärt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Jetzt wird's klarer, oder? Wer ist also mit wir und uns gemeint in diesem Brief? Es sind die anderen Apostel. Petrus spricht hier als Augenzeuge, als einer der Apostel, der die Verklärung Jesu miterlebt hat. Auf dem Berg haben sie mit eigenen Ohren ein Zeugnis Gottes über seinen geliebten Sohn gehört, der schon mitten unter ihnen war. Ihr kennt sicher diese Stelle in Matthäus Kapitel 16, bei der er seine Jünger zur Seite nimmt und sie fragt, was die Leute denn über ihn sagen, wer er ist, wer Jesus ist. Da kommen dann verschiedene Antworten, was die Leute über ihn sagen, wer er sei. Und danach fragt er seine Jünger, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet vollmächtig. Petrus antwortet und spricht, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt hört mal, was Jesus dazu ihm sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Diese Erkenntnis, die kam nicht aus Petrus, die hat er bekommen. Und in Vers 18 spricht Jesus dann, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Petrus hat sich vorne hingestellt und hat für alle Apostel geantwortet, wer Jesus ist, wen sie in Jesus erkannt haben. Und er sagt, das ist unser Glaube, du bist der Christus. Und Jesus sagt ihm, dass er diesen Glauben nicht von sich selbst empfangen hat. Und Petrus nimmt uns Zuhörer ja jetzt mit hinein und sagt, das ist dieser Glaube, den auch wir empfangen haben. Interessant in dem Zusammenhang ist, was Jesus hier sagt. Petrus hat diese Erkenntnis bekommen. Er hat diesen Glauben nicht selbst produziert. Ist das Petrus eigene Erkenntnis, dass er erkannt hat, wer Jesus ist? Lag es an seiner guten Beobachtungsgabe oder an seiner Intelligenz? Oder hat er vielleicht ein gutes Herz gehabt? Was sagt Jesus in Vers 16, woher er den Glauben hat? In Vers 17, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus hat diesen kostbaren Glauben also von Gott, dem Vater, empfangen. Er kam von oben. Und Petrus musste erkennen, dass dieser Glaube nicht von Fleisch und Blut kommt oder von Menschen, die sich das ausgedacht haben, oder von jemand anderem, den das gehört hat und hat es einfach übernommen. Nein, dieser kostbare Glaube, der rettet, der entscheidet, wo du deine Ewigkeit verbringst. Diese Erkenntnis, die Petrus empfangen hat über den Sohn Gottes, dieser rettende Glaube, den auch du geschenkt bekommen hast, das kam als Geschenk vom Himmel, vom Vater selbst. Nochmal Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben. Und was ist das für ein Glaube? An die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Das heißt für uns, Petrus schreiben geht an all die, die diesen Glauben empfangen haben, wie die anderen Aposteln. Und da können wir jetzt was Entscheidendes lernen. Etwas, was wirklich außerordentlich wichtig ist. Glauben an den Herrn Jesus zu haben, das ist eine Gabe. Du hast diesen Glauben empfangen. Der Glaube kommt nicht aus dem Mensch heraus. Er ist nicht irgendein Urvertrauen, das in uns schlummert, das wieder nur aktiviert werden muss. Nein! Die Bibel lehrt ganz klar, auch an vielen anderen Stellen, dass die Menschen von Natur aus ungläubig sind. Und deshalb muss dieser Glaube von oben empfangen werden, von Gott dem Vater aus dem Himmel. Petrus schreibt das hier eigentlich klipp und klar. Und das Wort, das Petrus hier für empfangen benutzt, ist ein ganz besonderes Wort im Griechischen. Das lässt sich nur sehr schwer ins Deutsche übersetzen. Im griechischen Urtext steht lachano. Das bedeutet wortwörtlich durch das Werfen eines Loses empfangen oder auch zugeteilt bekommen. Also, wie es hier im Deutschen übersetzt ist, wie wir empfangen haben, könnte man auch schreiben, wie wir zugeteilt bekommen haben oder wie wir durch das Werfen eines Loses empfangen haben. Ja, was ist damit gemeint? Werfen eines Loses. In Lukas Kapitel 1, Verse 8 und 9 lesen wir das Beispiel über den Zacharias. Es wurde das Los geworfen, wer denn im Tempel als nächstes Dienst verrichten wurde, und das Los fiel auf Zacharias. Oder in Apostelgeschichte 1, Vers 26 ist die Rede, dass über ihnen das Los geworfen wurde, um den 12. Apostel als Nachfolger des Judas zu finden. Wir wissen, das Los fiel auf Matthäus. Matthäus hat sich also nicht selbst entschieden, Apostel zu werden, sondern dieses Apostelamt ist ihm zugeteilt worden, nach Gottes Entscheidung. Lachano. Und genau das ist das Wort, das hier Petrus benutzt. Das Wort für empfangen meint eben mehr als bloß zu empfangen. Es meint, dir wurde etwas zugeteilt. Das ist schon ein Unterschied, oder? Empfangen und zugeteilt. Also wenn ich manches zugeteilt bekomme oder eingeteilt bekomme, das hört sich so nach Arbeit an. Empfangen, das ist immer was Schönes, da tut mir was gut. Aber was wichtig ist, du hattest kein Mitspracherecht. Dieser Glaube wurde dir zugeteilt. Die Griechen benutzen dieses Wort, auch wenn sie sagen wollen, ja, dir ist das durch die Götter oder durch das Schicksal zugeteilt worden, wenn dir etwas widerfahren ist. Dieses Wort bezog sich immer auf etwas Göttliches, was du ohne Einfluss, ob es jetzt positiv oder negativ war, einfach bekommen hast. Versteht ihr, was Petrus hier sagen will? Wenn man das übersetzt, dass das Los darüber geworfen ist, dann soll man das auch nicht falsch verstehen. Es ist jetzt kein Los im Himmel geworfen worden, wer jetzt glauben sollte oder wer nicht. Nein, Petrus schreibt diesen Brief an Menschen, die nach Gottes souveränen, göttlichen Willen Glauben empfangen haben. Es war Gottes souveräne Zuteilung, dass du glaubst. Man erhält diesen Glauben nicht aufgrund eigener Anstrengung oder Würdigkeit, sondern weil Gott es in seiner souveränen Entscheidung dir so zugeteilt hat. Es ist nicht unsere Entscheidung, genauso wenig, wie wir das Ergebnis eines Würfelwurfes entscheiden können. Es gibt eine interessante Parallelstelle in Sprüche, Kapitel 16, Vers 33. Da steht, ich lese jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich dachte, die gibt es noch. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, welche Übersetzung es ist. Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. An wen schreibt Petrus diesen Brief? 1. Petrus 1, Vers 1. Wie hat er da begonnen? Er schreibt diesen Brief an die Auserwählten. Und an diese Auserwählten schreibt er auch an seinen zweiten Brief. Es sind also die, die nach Gottes souveränen Ratschluss Glauben empfangen haben an seinen Sohn. Er hat den ersten Brief damit begonnen, an die Auserwählten. Und er beginnt seinen zweiten Brief auch damit, an die, die den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Und dieses Empfangen steht für Lachano, zugeteilt bekommen haben. Und so ist es bei jedem Christen. Wir alle haben den gleichen Glauben empfangen. Gott allein entscheidet, wer oder wem er Glauben schenkt. Es ist kein Werk oder eine Fähigkeit des Menschen, sondern eine Gabe, die Gott verleiht, wem er will. Wir können es oft nicht verstehen. Wir müssen aber auch Gott Gott sein lassen. Wir können nicht alles erklären. Wir wissen eins, er ist gerecht. Er ist aber auch Liebe. Er ist barmherzig. Und wie wollen wir Menschen uns denn über Gott erheben und sagen, das ist ungerecht? Es ist einfach sein göttlicher, souveräner Wille. Es gibt Menschen, die sehen es genau umgekehrt. Sie denken, ihr Glaube ist ein Geschenk an Gott. Sie sagen, lieber Gott, schau doch mal. Ich glaube, ich schenke dir meinen Glauben. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir doch. Deshalb hilf mir bitte. Wenn du so denkst und glaubst, dann irrst du dich. Es ist nämlich genau umgekehrt. Der Glaube, den du empfangen hast, kommt von ihm. Und deswegen, genau deswegen ist er auch so kostbar. Wir Christen haben den gleichen Glauben empfangen wie die Apostel. Und dieser Glaube ist auch gleich kostbar wie der Glaube der Apostel. Da gibt es keinen Unterschied. Sie haben nicht, weil sie dieses Amt hatten, mehr oder weniger Glaube als du gehabt oder anderen Glauben. Es war der gleiche Glaube. Gott verteilt den Glauben nämlich nicht ungleichmäßig, auch nicht in verschiedenen Maßen. Alle bekommen den gleichen, kostbaren, den gleichartigen Glauben. Die Frage, die wir uns heute Morgen aber stellen müssen, ist die: Lässt du diesen dir von Gott bestimmten Glauben auch in großem Ausmaß in deinem Leben zu? Verstehst du das, was ich meine? Woran liegt es, dass dein Glaube klein ist? Hast du wenig Glaube bekommen? Klagst du Gott vielleicht sogar noch an, wieso dein Glaube so klein ist? Denk mal darüber nach. Lässt du diesen Glauben in deinem Leben auch in diesem Ausmaß zu, wie er denn vorhanden ist? Petrus schreibt uns hier, dass unser Glaube, dein Glaube, ein großer Schatz ist. Was könnte wertvoller sein, als Christus zu kennen, als Christus zu haben? Der Glaube an Jesus ist überaus kostbar. Es ist der kostbarste Schatz dieser Welt. Erkennst du für dich oder ist dir dieser Glaube so kostbar? Schätzt du ihn? Dankst du deinem Herrn für diesen Glauben? Oder klopfst du dir selber auf die Schulter, dass du glaubst? Jesus hat nicht zu Petrus gesprochen. Petrus, ich gratuliere dir, dass du glaubst. Nein, was hat er gesagt? Er hat gesagt, glückselig bist du. Mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Schätzt du diesen Glauben so, den du hast? Diese Gabe, die du bekommen hast? Alles andere verblasst daneben. Es gibt eigentlich keine größere Freude auf dieser Welt, als glauben zu dürfen. Wirklich glauben zu dürfen. Jesus zu kennen. Jesus lieb zu haben. Das ist eigentlich das herrlichste Los in dieser Welt, was dir zuteil werden kann. Und wenn du dir bewusst machst, dass es ein Geschenk ist, das du überhaupt nicht verdient hast, dann wirst du umso dankbarer für diesen Glauben. Gott hat dich nicht auserwählt zum Glauben, weil er in die Zukunft geschaut hat und gesehen hast, du wirst mal würdig sein, dass du den Glauben empfängst. Nein, er hat dies als Geschenk ausgeteilt. Und warum? Warum hast du es empfangen? Das schreibt uns Petrus in Vers 1. An alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesu Christus geschenkt ist. Du hast den Glauben empfangen, aber wie? Durch, oder man könnte auch sagen, in der Gerechtigkeit unseres Gottes Jesus Christus. Das heißt, wir haben den Glauben nicht empfangen durch eigene Gerechtigkeit, als ob der Glaube eine Art Belohnung sei, weil wir uns würdig erweisen oder weil wir ein gerechtes Leben führen. Nein, es gibt nur einen einzigen Grund, warum uns ungerechten Sünder rettender Glaube geschenkt worden ist. Allein, was steht hier? Allein wegen der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Petrus nennt hier den Herrn Jesus tatsächlich unseren Gott und Retter. Es sind nicht hier zwei Personen gemeint, sondern ein und dieselbe. Jesus Christus ist unser Gott und unser Retter. Siehst du Jesus immer auch als Gott oder siehst du ihn immer als, ja, mein Freund, er ist auch Gott? Ich habe heute einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Ja, Jesus ist unser Gott und Retter. Und wie hat er uns gerettet? Was steht da? Er hat uns gerettet durch seine eigene Gerechtigkeit. In Christus ist Gott als Retter erschienen, um uns vollkommen gerecht zu machen. Er hat das ganze Gesetz Gottes vollkommen erfüllt, weil er den Willen des Vaters getan hat. Er ist gekommen, um die gerechte Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen und die Gerechtigkeit Gottes ganz zu erfüllen. Er ist auferstanden nach 3 Tagen zu unserer Rechtfertigung. Und allein auf dieser Gerechtigkeit Jesu, allein das ist die Grundlage, dass wir als ungerechte, ungläubige Menschen die Gabe des Glaubens bekommen. Es liegt alles an ihm. Es ist sein Verdienst, weil er, der Gerechte, unser Gott und Retter, alles für uns getan hat. Darum auch ist dieser Glaube, der uns geschenkt wurde, so unermesslich kostbar. Es hat ihn so viel gekostet, es hat ihn alles gekostet, um uns diesen Glauben zu schenken. Jesus musste seine Göttlichkeit ablegen, als Mensch in diese ja, dunkle Welt kommen, ein gerechtes Leben leben und sein Leben opfern, damit wir ungerechte Sünder diesen rettenden Glauben empfangen können. Es ist eine Gabe, die wir eigentlich nicht verdienen. Seine Gerechtigkeit hat sie uns verdient. Es ist nicht unser Verdienst, noch unser Bemühen, noch unsere Fähigkeit, unsere Würdigkeit oder auch unsere eigene Gerechtigkeit. Es kommt alles von Jesus Christus allein. Wenn du das erkennst, erfüll es dein Herz nicht mit Dankbarkeit, mit Lob, mit Anbetung. Kommen wir zum dritten Punkt. Was wünscht Petrus den Empfängern? Was wünscht Petrus denen, die denselben kostbaren Glauben wie er haben? Vers 2. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes unseres Herrn Jesus. Petrus weiß, dass all die, die den Glauben empfangen haben, auch Gnade und Friede bekommen haben. Denn wem Gott Glauben schenkt, dem schenkt er auch Gnade und Frieden. Jedem, der glaubt, wurde schon Gnade und Friede zuteil. Gnade bedeutet, dass wir nun Gottes ganze Gunst, seine ganze Barmherzigkeit erleben. Dieses Wort Gnade haben die Griechen dazu benutzt, um auszudrücken, was geschieht, wenn ein König oder ein Herrscher sich über seine Untertanen erbarmt und ihm Freundlichkeit und ihnen Freundlichkeit erweist, so dass er ihnen Hilfe zukommen lässt. Gnade meint, dass der König seine Macht gebraucht, um seinen Untertanen Gutes zu tun, ihnen beizustehen, sie eben nicht zu unterdrücken. Das heißt, für uns, Gott selbst hat sich von seinem Thron herabgeneigt zu jemandem, der es gar nicht verdient hat, um an ihm seine unverdiente Gunst zu erweisen. Gottes ganzes Wohlwollen, seine Güte, seine Freundlichkeit, die ganze Fülle seines Segens gehören jetzt dir. Ist dir das bewusst? Wenn du diese Gnade hast, wenn du diesen Glauben hast, dann ist der König aller Könige mit dir. Und dann hast du auch seinen Frieden. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, denn Gott ist auf deiner Seite. Er ist mit dir. Du brauchst dich weder zu sorgen, noch ängstlich zu sein, noch zu verzagen. Du hast Frieden mit Gott, dem Höchsten, dem König der Könige. Du bist ganz mit ihm verbunden. Ja, du gehörst ihm. Und du darfst mit ihm sitzen vor seinem Thron. Er sagt, du kannst jetzt getrost sein. Dein Herz soll ruhig werden. Wie deine Lebensumstände auch immer aussehen, wie groß die Gefahr oder auch die Sorgen vielleicht sind, Gott ist mit dir, bring sie ihm. Sei unbesorgt, fürchte dich nicht, habe tiefen Frieden in dir. Das spricht er dir zu, als sein Kind. Petrus weiß das. Er weiß aber auch, dass uns all das immer reichlicher zuteil werden muss. Es muss zunehmen in unserem Leben. Was schreibt er in Vers 2? Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Sie sind uns schon zuteil, aber sie sollen mehr werden. Reichlicher werden. Wir sollen zunehmen in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unseren Herrn. Petrus beantwortet uns hier die Frage, wie empfängt man mehr Gnade, mehr Frieden? Wie wird es immer mehr? Er schreibt hier, in der Erkenntnis Gottes. Es ist die Erkenntnis des Wortes Gottes, wodurch du mehr Gnade, mehr Frieden in dein Leben bekommst. Je mehr du Gott kennenlernst, je mehr du ihn erkennst, desto mehr wirst du auch seine Gnade erkennen und desto mehr wird dein Herz da voll erfüllt werden. Und desto mehr Friede wird in dein Herz einziehen. Und Gnade, Friede wird zunehmen. Wenn du in der Erkenntnis wächst, wird es sogar so weit zunehmen, dass dein Herz überströmen wird davon. Überströmen in die Welt. Und Petrus meint hier nicht nur, dass man mit dem Kopf da erfasst, was hier im Wort Gottes steht. Es ist nicht nur diese Erkenntnis an sich. Er redet von mehr. Er redet von Tiefgründe hier. Umfassende Erkenntnis. Nicht bloß den Herrn kennen, sondern ihn wirklich erkennen, ihn wirklich kennenlernen, ganz und gar. Und daraus erwächst dir dann eine tiefgreifende Vertrautheit mit Gott, mit seinem Wesen, mit seinem Willen, mit seinem Wort. Wenn du Gott selbst mehr und mehr verinnerlichst, wenn du in dieser tiefgreifenden Erkenntnis wächst, dann hat es Einfluss auf dein gesamtes Leben. Worum geht es denn in unserem Christsein? Eigentlich darum, unseren Gott zu erkennen. Und zwar ganz und gar so, wie er ist. Ganz vertraut mit ihm zu sein. Darum dreht sich doch unser Glaube, oder? Denn erkennst du Gott mehr, dann erfährst du auch mehr. Nämlich mehr von seiner Kraft und seiner Gnade und seinem Frieden in deinem Leben. Und das ist doch auch das große Ziel unserer Gemeinde, dass wir immer mehr Erkenntnis über Gott und den Herrn Jesus bekommen, dass wir daran wachsen und immer mehr zunehmen. Wieso halten wir Predigt? Wieso halten wir Bibelstunde? Wieso suchen wir die Gemeinschaft? Um Austausch zu haben, um im Wort zu studieren und zu suchen und unseren Herrn Stück für Stück mehr und mehr zu erkennen. Es soll uns darum gehen, immer vertrauter mit ihm zu werden. Eine innige, vertraute Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn du jetzt sagst, mir mangelt es aber an der Erkenntnis Gottes. Mir fehlt manchmal im Alltag das Bewusstsein für seine Nähe, für seine Liebe, für seine Zuwendung mir gegenüber. Ich sehe seine Freundlichkeit und Güte im Alltag nicht. Dann lass dir heute Morgen gesagt sein, der Herr ist immerall, immer und überall wirklich in allen Bereichen deines Lebens da. Du lebst vielleicht nicht immer zu seiner Ehre allein. Wenn du sagst, ich finde diesen inneren Frieden nicht, ich bin häufig unruhig, aufgewühlt, oder mich plagen Kummer und Sorgen. Mir mangelt es an diesem Frieden. Ja, was kannst du dann tun? Darauf gibt es nur eine Antwort von Petrus. Du musst Gott mehr kennenlernen. Du musst vertrauter mit ihm werden. Sein Wesen, sein Wort, sein Wille muss mehr und mehr dein Herz erfüllen. Darum geht's. Es muss in dein Herz zunehmen. Denn je mehr und je besser du ihn kennst, desto größer wird er dir auch. Und desto größer wird auch dein Vertrauen auf ihn werden. Und das nennt man Glaubenswachstum. Dann wächst dein Glaube. Und jetzt kommt noch was Schönes. Mehr von Gott zu erkennen heißt auch, mehr von ihm zu empfangen. Gnade und Friede, schreibt Petrus hier, sind uns schon zuteil geworden. Aber lasst uns daraus immer mehr schöpfen. Lasst uns davon immer mehr empfangen. Das heißt, je tiefgreifender wir den Herrn Jesus, unseren Gott, kennenlernen, desto tiefer wird auch die Gnade und dieser Friede in unserem Leben wirksam werden. Das wünscht uns der Apostel Petrus zu Beginn seines zweiten Briefs. Und diese Predigtreihe, wie alle Predigten und Bibelstunden hier in der Gemeinde, die wird uns hoffentlich helfen, in dieser Erkenntnis unseres Gottes zu wachsen. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir immer vertrauter mit unserem Herrn werden, ihn immer mehr verinnerlichen und dass in dieser Erkenntnis dir immer mehr Gnade und Friede zuteil wird. Amen. Hast du noch ein Lied?
145. Vom grünen Buch 145.